HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Tobias Esch zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Immer wenn er Pillen nahm, bescherte ihm das eine sagenhafte Kraft. Und Mother's Little Helper halfen auch schon mal übers Gröbste hinweg. Heute hält die Medizin unzählige Apparate bereit, die teuer sind und zum Einsatz kommen sollen. So manche Operation ist überflüssig, doch für das Krankenhaus lukrativ. Und der freiberufliche Arzt ist in erster Linie Unternehmer. Derweil steigen die Kosten für unsere Gesundheit permanent an. Und dabei können wir einiges selbst beisteuern, um uns gesund zu erhalten, beziehungsweise um nicht krank zu werden. Und diesen Selbstheilungscode entschlüsselt für uns der Neurobiologe Professor Tobias Esch. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Ja, hallo.
Herr Professor Esch, die Deutschen laufen 17 Mal im Jahr zum Arzt. Ginge das auch weniger oft?
Ja, wir sind in vielen Weltmeister, auch da drin sind wir Spitze. Ja, es ginge ganz bestimmt weniger oft. Der Grund, warum Menschen zum Arzt gehen, ist natürlich vielfältig. Da gibt es sicherlich absolut notwendige Arztbesuche und ich wäre der Letzte, der das in Frage stellen würde. Aber viele der Arztbesuche, die stattfinden, haben vielleicht etwas damit zu tun, dass die Menschen den Arzt sozusagen in sich nicht mehr finden und deswegen zum Arzt laufen. Und manches davon hätten sie vielleicht selbst für sich auch in Angriff nehmen können.
Ja, Sie sind Gesundheitswissenschaftler und Professor für integrative Gesundheitsversorgung bzw. Gesundheitsförderung an der Universität Witten-Herdecke. Was ist denn Krankheit bzw. was ist Gesundheit?
Ja, meine Erfahrung, aber auch die Erfahrung von vielen Wissenschaftlern, die eben über den Tellerrand hinausblicken und in verschiedene Disziplinen hineinschauen, ist, dass es verschiedene Definitionen gibt. Ich nenne Ihnen mal für die Gesundheit nur drei, die Ihre Hörer sofort, denke ich, verstehen können und damit auch verstehen, wie kompliziert das eigentlich manchmal ist mit der Gesundheit. Die erste ist, die Weltgesundheitsorganisation sagt, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern das vollkommene Wohlbefinden auf geistiger, körperlicher und sozialer Ebene. Also alles auf 100%. Wenn wir diese Definition, das ist eigentlich so die gängige, wirklich ernst nehmen würden, dann wären wir alle immer krank. Das ist eine Vision, die gewissermaßen eine Richtung vorgibt. Eine viel pragmatischere Definition ist die, die die Medizin benutzt. Das ist, gesund ist, wenn die wesentlichen Parameter im Referenzbereich sind oder im Normbereich, wenn man so sagt. Das heißt, es wird etwas gemessen und der Arzt stellt fest anhand seiner Werte, das ist noch gesund oder nicht. Und der Patient kriegt dann sozusagen den Stempel gesund oder krank.
Ja.
Und die dritte Definition ist, ich selbst entscheide subjektiv, ob ich mich gesund fühle oder nicht, jenseits dessen, was der Arzt sagt oder die Weltgesundheitsorganisation sagt. Und alle diese Definitionen sind gewissermaßen auf ihre Art richtig. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, mit Patienten zum Beispiel zu sprechen und zuzuhören und zu schauen, welche Definition der Gesundheit ist eigentlich die, mit der du heute zu mir gekommen bist. Und wenn Arzt und Patient nicht die gleiche Definition haben oder zumindest nicht sich im Klaren darüber sind, über was sie eigentlich gerade reden, dann können sie wunderbar aneinander vorbeireden.
Ja, nur bevor es zu diesem Gespräch kommt, gibt es ja auch noch mindestens zwei Arten, verschiedene Arten von Patienten. Die einen, die bei jedem Zipperlein, bei jedem Pickelchen zum Arzt laufen wollen und Angst um ihr Leben haben. Und die anderen, die sagen, wieso, ich habe doch keine Schmerzen, da ist doch nichts, ich habe doch nichts. Und dann, ich übertreibe jetzt, irgendwann tot umfallen. Was wäre denn der gesunde Mittelweg dazwischen?
Der gesunde Mittelweg ist sicherlich derjenige, dass wir immer mal wieder in uns hineinspüren, schauen, wie geht es mir gerade in diesem Moment. Das ist für den einen, der ganz im Außen lebt, in dem Nicht-Wahrnehmen, in dem Nicht-Besinnen auf das, was ich gerade in mir sozusagen wahrnehme, der auch die Warnzeichen möglicherweise für Stress und Erkrankungen nicht wahrnimmt. Für den ist das lebensnotwendig. Und für den anderen, der den ganzen Tag im Innen lebt und jeden Herzschlag möglicherweise schon als Herzrhythmusstörung wahrnimmt und fürchtet, es könnte was Schlimmeres sein und dann vielleicht zum Arzt geht, dieser Mensch, der hat das Zutrauen auch vielleicht zu den inneren Kräften verloren. Und der ist besonders, Zielgruppe auch, um Zutrauen wieder zum eigenen Arzt, zum inneren Arzt zu finden und nicht nur im Sinnlichen quasi die Alarmsignale wahrnehmen, sondern auch all das, was gesund ist. Denn an uns allen ist, solange wir atmen, ganz sicher mehr gesund, als das an uns krank ist.
Professor Tobias Esch ist Experte für Gesundheitsprävention und Stressbewältigung und spricht bei Doppelkopf in HR2 Kultur über den sogenannten Selbstheilungscode. Und so heißt auch ihr gleichnamiges aktuelles Buch, Herr Esch. Ja, was ist denn das A und O bei der Selbstheilung?
Also bei der Selbstheilung ist sicherlich das Allerwichtigste zunächst erstmal, dass Sie in ein Gesundheitsprogramm, in ein gesundheitsbewusstes Leben quasi eingebettet gehört. Die Selbstheilung ist nicht alles. Selbstverständlich brauchen wir, wenn es notwendig ist, medizinisch auch Medikamente oder medizinische Prozeduren. Mhm. Also das Wichtigste ist zunächst erstmal, sich nicht zu überschätzen, aber eben vor allen Dingen auch nicht zu unterschätzen.
Also wir sind nicht für alles selbstverantwortlich, so nach dem Motto, jeder ist seines Glückes, beziehungsweise in dem Fall seiner Gesundheitsschmied.
Ganz genau. Das ist, wie es auch für das Glück gilt, ist das immer ein Teil. Und es ist wichtig, das war schon bei Hippokrates und den alten Griechen und auch schon lange, lange davor so, dass es immer in das Konzert der verschiedenen Dinge hineingehört, die im Leben passieren können. Den Genen, den frühkindlichen Erfahrungen, den Lebenswelten, in denen ich bin, aber eben auch das, was ich an Werkseinstellung und Grundausstattung mitbekommen habe und mit dem ich dann arbeiten kann und was ich daraus mache.
Ja, nur ich gehe mal davon aus, wir alle haben von Geburt an mehr oder weniger so eine Werkseinstellung, wie Sie sagen, oder Grundausstattung mitbekommen. Nur was ist denn dann der Grund dafür, dass uns das irgendwann im Laufe des Lebens abhanden gekommen ist?
Also das hat etwas auch selbstkritisch, ich bin ja selber Arzt, mit der Medizingeschichte zu tun, vielleicht gerade auch der letzten 250 Jahre. Ich will das jetzt nicht im Detail, das wird für Ihre Hörer sicherlich nicht so interessant, aber man stelle sich mal vor, dass dieses Wissen, was wir alle in uns tragen, immer getragen haben, über Jahrtausende, auch über die letzten Jahrhunderte noch, von, ich sag mal, Omas Hausmitteln, über auch eben das Zutrauen in die eigenen Kräfte, das Wissen, dass der Normalzustand eigentlich die Gesundheit ist, nun nicht die Krankheit, und dass vieles von dem, was mir passiert, was mich beeinträchtigt, über eine gewisse Zeit wieder zur Gesundheit zurückfindet. Dieses Wissen haben wir selbst kritisch, sage ich mal, ein bisschen auch als Ärzte den Menschen gewissermaßen abtrainiert, indem die moderne Medizin plötzlich Dinge finden konnte, zeigen konnte und behandeln konnte, für die wir keine Sinnesorgane hatten. Für Bakterien, für genetische Erkrankungen, für viele Dinge konnten wir aus unserem eigenen Erfahrungsschatz heraus weder die Diagnose stellen noch die Therapie. Und die Medizin mit mikroskopischen und immer besser und kleiner werdenden Mitteln konnte das plötzlich. Und die Medizin hat dann eben genau das besetzt und ist damit über die Grenzen quasi hinausgegangen dessen, was noch Virchow als Selbstregulation bezeichnete. Ein moderner Mediziner, wenn Sie so wollen, Naturwissenschaftler noch im 19. Jahrhundert sagte, Krankheit entsteht dann, wenn die eigenen Kräfte, die Selbstregulation des Körpers überfordert ist. Und an die Stelle hat Medizin irgendwann die Mündigkeit der normalen Menschen übernommen. Aber da sind beide Seiten auch mit dran schuld, sage ich mal.
Ja, nur Herr Professor Esch, die Natur hat uns ja was mit an die Hand bzw. in den Körper gegeben, wo wir das ja ganz gut ablesen können. Mal zwickt es, mal drückt es, mal tut es richtig weh. Ich meine den Schmerz. Nur der hat ja in unserer Zivilisation keinen guten Ruf.
Ja, das stimmt. Wobei auch das sehr interessant ist. Wir haben gerade eine ganz aktuelle Studie über viele Jahre betrieben und abgeschlossen, auch zum Thema Schmerz. Der Schmerz hat in unterschiedlichen Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedliche Bedeutung. Wir denken, der Schmerz ist erstmal negativ, aber der Schmerz ist natürlich auch ein Warnzeichen, und wenn ich es wahrnehme und mir dann auch die Zeit nehme, den Schmerz zuzulassen und dann das, was vielleicht notwendig ist, zu tun, dann ist der Schmerz auch eine Eintrittskarte in das medizinische System, ist auch eine Eintrittskarte, Fürsorge zu bekommen, Zuwendung und Therapie zu bekommen. Das ist in unserem Kulturkreis im Grunde genommen, solange er sozusagen behandelbar ist, erstmal etwas, was nicht grundweg negativ ist, wohingegen in anderen Kulturen, wie zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten in Amerika, wo die Krankenversorgung für die meisten oder für viele Bürger deutlich schlechter ist und viele vielleicht auch nicht versichert waren oder sind, da ist Schmerz eindeutig negativ besetzt. Schmerz darf nicht sein, weil ich eben dann möglicherweise auch herausfalle aus den sozialen Kontexten.
Wenn es dann Patienten gibt, die nicht mehr vom Arzt ein Schmerzmittel verschrieben bekommen, dann werden sie vielleicht zu anderen Mitteln greifen, zu Alkohol oder anderen Drogen, um den Schmerz wegzumachen.
Absolut. Also das ist genau das Problem. Und mit diesem Thema Selbstheilung und Selbstheilungscode bewegen wir uns eben nicht einfach nur in einer Wellnessblase und einer fühl dich gut und mach's dir gut Oase, sondern das ist ein sehr ernster Aspekt, der wie alles zwei Seiten mindestens hat. Wenn wir anerkennen, dass Selbstheilung Teil von unserer natürlichen Ausstattung ist und dass Selbstheilung in das Konzert all dessen gehört, was die Medizin auch zu bieten hat, dann wird es unser Beitrag, den wir leisten, den wir auch vielleicht mit Freude leisten, sodass aus dem Gesamten etwas wird, was besser ist als ohne die Selbstheilung, aber eben nicht mit dem Aspekt der Schuld oder der Überforderung.
Und wie wir diesen Selbstheilungscode entschlüsseln können, beziehungsweise unsere Selbstheilungskräfte stärken können, darüber sprechen wir weiter in der nächsten Runde mit Tobias Esch. Er ist Gesundheitswissenschaftler und Professor für integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung an der Universität Witten-Herdecke. Herr Esch, Sie haben sich auch drei Musiken ausgesucht. Die erste stammt von Käthe, so heißt die Dame, und der Titel schlicht und einfach Ding. Was hat es damit auf sich?
Ja, also dieses Lied hörte ich einmal vor längerer Zeit bei Inas Nacht,
in der
ersten deutschen Fernsehen, genau. Und das hat mich sehr berührt, weil da eine zarte Frau rein auf den ersten Blick eine unglaubliche Dynamik entfesselte und sang eben davon, dass sie immer in Bewegung ist und das Leben für sie Bewegung ist und dass im Grunde genommen sie nur lebt, wenn sie sich bewegt. Und das ist eben im übertragenen Sinne, aber auch im ganz wortwörtlichen Sinne eines der wichtigsten Rezepte auch der Selbstheilung, nämlich Bewegung, so banal das klingt.
Und bei Käthe heißt es einfach Ding.
Hallo, ich bin Herz. Ich stell mich oft tot. Ich bin ein Dichter. Ich bin, was ich bin. Ich bin mein Richter. Ich beschenk mich, ich bin streng. Hallo, ich bin Chaos, ein verbuddelter Schatz. Und hallo, was bin ich froh, wenn manches auch mal klappt. Ich glaub, ich bin ein Ding, wenn's in Bewegung ist, macht's einen Sinn.
Käthe ist das Ding, das Sinn macht, wenn's in Bewegung ist. Diese Dame scheint ihren Selbstheilungscode gefunden zu haben. Und unser Doppelkopfgast Tobias Esch hat sich diese Musik gewünscht. Sie haben unter anderem über die Neurobiologie des Glücks geschrieben, Herr Esch. Aktuell über die Neurobiologie von Gesundheit und Zufriedenheit heißt das, glückliche bzw. zufriedene Menschen sind seltener krank.
Das ist eine sehr spannende und wissenschaftlich ausgesprochen schwer zu untersuchende Frage. Ich sage jetzt mal etwas vereinfachtend, ja. Es gibt deutliche wissenschaftliche Hinweise, dass zum Beispiel eine optimistische Lebenshaltung oder aber Motivation, eine positive Motivation für zum Beispiel Gesundheit und gesundheitsförderliche Lebensstile, dass das tatsächlich einhergeht mit zum Beispiel einem längeren Leben oder auch einer verminderten Sterblichkeit, zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das ist schwierig tatsächlich medizinisch und wissenschaftlich sauber herzuleiten, aber ich würde sagen und leg mich heute fest, die Daten sind doch so klar, wenn man sie alle über einen Kamm schert, dass man sagen kann, ja, das ist gesund.
Ja, nur mit der optimistischen Lebenshaltung, da habe ich ein paar Fragen zu. Es gibt ja die sogenannten Sunny Boys oder Sunny Girls auf der einen Seite, die deswegen aber nicht unbedingt seltener krank werden. Und dann gibt es die Menschen, die, naja, grundsätzlich das Negative im Leben sind, aber auch nicht unbedingt häufiger krank werden. Was ist mit positiver Lebenshaltung gemeint?
Also da gibt es tatsächlich inzwischen ganz spannende Studien dazu. Man könnte es zum Beispiel mit der sogenannten Grand Study halten, die in Harvard über 70 Leute, Menschen in ihren Lebensläufen verfolgt hat und geschaut, wie unterscheiden sich Menschen, die zum Beispiel länger leben oder eine geringere Krankheitshäufigkeit haben von den anderen. Und da hat man 5 Faktoren gefunden, die immer noch gelten, wenn man so will, und in unterschiedlichen Verpackungen daherkommen, wenn man Lebenszufriedenheit, beherrscht und den Effekt auf die Gesundheit. Der Glaube zum Beispiel, Menschen, die...
Die Religion, meinen Sie?
Ja, oder? Das ist sicherlich, als die Studie gestartet wurde vor 70 Jahren, war damit gerade auch in der amerikanischen Ostküste tatsächlich eher ein religiöser Glaube gemeint. Heute mit aktuellen Studien aus anderen Bereichen würden wir das etwas weiter fassen. Es gibt zum Beispiel eine große Zahl der sogenannten spirituellen Atheisten, also Menschen, die nicht mehr an einen Gott glauben, an eine Religionsgemeinschaft gebunden sind oder sich im Sinne von, sag mal, christlichen oder monotheistischen Religionen binden, aber die irgendwie das Gefühl haben, da draußen, da ist noch irgendwas. Da gibt es noch irgendwas, was größer ist als ich selbst oder mich überdauert. Dieses Zutrauen, dazu gehört auch ein Faktor, den wir Kohärenz nennen. Das ist da drin zum Beispiel die Sinnhaftigkeit, das Gefühl, dass mein Hiersein auf dieser Welt, das scheint zum Beispiel stark stressreduzierend zu wirken.
Heißt das, Herr Professor Esch, auch abgeben können, wenn schon nicht an Gott, wenn der Glaube an Gott nicht vorhanden ist, dann vielleicht an die Natur, ans Universum, an irgendeine höhere Macht?
Also wir nennen das Altruismus. Die Fähigkeit, von sich etwas zu geben, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten, ist der zweite Faktor zum Beispiel, von dem man heute eindeutig sagen kann, dass er einen schützenden, in Richtung von Stress reduzierend und dadurch auch gesundheitsförderlichen Effekt zu haben scheint.
Ja, es ist ja vielleicht auch der Glaube in sich selbst oder Vertrauen in sich selbst. Also wo wir eben bei der Religion waren, es gibt ja diese Stelle, wo Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen, als der Gelähmte wieder aufsteht und geht, wo man nicht genau weiß, es kommt halt auf die Lesart an. Ist es der Glaube an Gott oder ist es der Glaube in sich selbst oder gehört es zusammen?
Ja, also ganz spannend. Das können wir natürlich als rein wissenschaftlich jetzt nicht auseinanderhalten. Mhm. Als jemand, der über das Belohnungssystem im Gehirn über fast 20 Jahre, 17 Jahre geforscht hat, würde ich sagen, das können wir gar nicht so trennen, auch in dem Sinne, dass es einen Resonanzboden vielleicht gibt. Also jemand, der auch in sich selbst verankert ist, der Kontakt mit sich hat, auch an sich und seine eigenen Stärken glaubt, der hat auch einen positiven, wenn man so will, Bezug, möglicherweise, sofern er oder sie im religiösen Sinne gläubig ist, zu Gott. Das heißt, da treffen sich gewissermaßen zwei Bereitschaften an die Fähigkeit oder das Zutrauen, dass es nicht alles immer von mir hier und heute erledigt werden muss, sondern dass da etwas ist, was wirkt in mir und außerhalb von mir.
Nun sind Sie Gesundheitswissenschaftler, Herr Professor Esch, und lehren an der Uni Witten-Herdecke. Sie schreiben Bücher, halten Vorträge und kommen wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal in der Welt herum. Also auch alles Dinge und Tätigkeiten, die viel Zeit beanspruchen, vielleicht sogar auch Stress verursachen. Sie sind 46 Jahre alt, auch ein Alter, in dem es, für Männer, wenn sie nicht auf sich achten, gefährlich werden kann. Wie sieht denn Ihr tägliches Selbstheilungsprogramm aus?
Also die Selbstheilung oder der Selbstheilungscode, wenn man so will, beinhaltet tatsächlich Dinge, wo möglicherweise die Hörer sagen würden, na, das ist ja banal, wenn das sein soll, dann darüber kann man Bücher schreiben.
Und das kann ich auch.
Und das kann ich auch. Genau. Das Spannende aber ist eben genau das, ja, dass nämlich genau die Wissenschaft nichts neu erfindet, ja. Sie findet eben nur das, was immer schon da war. Und wenn es um die Gesundheit geht, um die Körperlichkeit und um die Geistigkeit, dann kann sie ja letztendlich nur Dinge bestätigen und finden, die wir alle immer schon irgendwo in uns gewusst haben. Und schauen wir in die alten Schriften unserer Vorfahren, dann steht das alles da. Ich versuche mich jeden Tag zu bewegen und zwar mindestens eine halbe Stunde zusätzlich zu der Bewegung, die man sowieso im Alltag hat.
Sie sind eben zum Beispiel ins Studio mit dem Fahrrad gekommen, haben Sie erzählt. Ne?
Ganz genau. Also ich hätte auch anders kommen können, aber ich gehöre nicht zu denjenigen, die den ganzen Tag am Armband einen Schrittzähler haben oder ähnliches, sondern ich versuche das wirklich möglichst ohne Hilfsmittel auf eine natürliche Art und Weise zu machen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass der Puls leicht ansteigt. Fahrradfahren, zügiges Gehen, Joggen, Spazieren gehen. Je nach Aktivitätslevel zwischen einer halben Stunde und einer Stunde täglich zusätzlich zu den normalen Aktivitäten. Das Zweite, was ich versuche, ist täglich eine Einheit von, ich nenne das, innere Einkehr zu haben. Entspannung.
In die Kneipe?
Ja, interessant. Ja, die innere Kneipe. Ich versuche meine innere Saftbar zu besuchen. Genau, und das ist dann eben in der Regel zum Beispiel für mich eine Meditation oder eine Entspannungseinheit. Das mag für jemand anderes auch vielleicht einfach nur das Sitzen auf einer Bank und Beobachten der Natur sein. Das kann sogar in der U-Bahn passieren auf dem Nachhauseweg. Kurzum, ich versuche sozusagen innere Einkehr zu halten, indem ich einmal am Tag mich selber eben besuche und schaue, wie geht's dir, und dabei nicht ins Grübeln oder in stressige Gedanken Gedanken gerate, sondern zum Beispiel meinen Atem beobachte. Dritter Punkt, neben der inneren Einkehr und der Bewegung ist es die Ernährung im Sinne von gesund, manche sagen mediterran, Mittelmeerkost. Also ich versuche in meinem Fall gar kein Fleisch, aber das ist kein Muss. Nicht jeder muss Vegetarier werden, aber versuche sozusagen eine ausgewogene, gesunde Ernährung einzuhalten, von der wir eben auch wissen, dass sie Stress und Stressfolgeerkrankungen günstig beeinflusst. Und das Letzte und nicht Unwichtige ist, das, was wir positive Psychologie oder kognitive Verhaltenstrainings nennen. Ich versuche in meinem Kopf durch langjährige, über 20-jährige Erfahrungen, aber auch trainierbar schon viel kürzere Zeiträume, den Stress, die negativen automatischen Gedanken, die wir alle in uns tragen, das Gespräch mit uns selbst, das oft geprägt ist von negativen Rückblicken oder negativen Erwartungen, Grübeleien und Ähnlichem, das versuche ich immer wieder zu korrigieren und zu schauen, ist das sinnvoll, hilft mir das jetzt, stimmt das, was ich jetzt gerade annehme, habe ich Beweise dafür und im Zweifelsfall durch positive Gedanken zu ersetzen.
Ja, es gibt ja so einen Schlager, der heißt, ich zähle täglich meine Sorgen. Vielleicht wäre es ja auch eine Möglichkeit, täglich zu schauen, welche Sorgen ich nicht habe.
Ja, oder auch Glücksmomente zu zählen. Ein Bekannter von mir, der Bohnenzähler, macht was ganz Nettes. Der macht sich morgens in die eine Hosentasche, ich weiß nicht wie viele, ich sage jetzt mal 10 oder 15 getrocknete Bohnen. Und im Laufe des Tages, immer wenn ihm was Positives widerfährt, ein Lächeln, eine Geste, ein Glücksmoment, dann erinnert er sich daran, nimmt den wahr und nimmt aus der linken Hosentasche eine Bohne und tut sie in die rechte. Und wenn er abends zu Hause ist, dann registriert er anhand der Bohnen, wie der Tag gewesen ist.
Tja, so kann man sich selbst ein bisschen austricksen oder positiv formuliert auf die Sprünge helfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Professor Tobias Esch spricht bei Doppelkopf in HR2 Kultur über den Selbstheilungscode, den jeder Mensch in sich trägt. Und dazu gehört auch die sogenannte Mind-Body-Medizin, also Medizin für Körper und Geist. Herr Esch, Sie haben das unter anderem in Harvard gelernt. Und wenn Sie als Mediziner an Ihre eigene Zunft appellieren, dann schreiben Sie, den ganzen Menschen in den Mittelpunkt stellen. Nur, wie soll das gehen bei der Spezialisierung der Ärzte oder bei der Gerätemedizin?
Ja, das ist tatsächlich ein komplexes Geschehen. Geist und Körper sind einfach untrennbar voneinander. Nichts anderes heißt Mind-Body. Und dass wir alle als Mediziner, aber auch als normale Menschen, auch in jeder Fachdisziplin in der medizinischen Richtung, in der wir tätig sind, dass wir alle es auch mit in der Hand haben, die Körperlichkeit auf der einen Seite vielleicht zu behandeln und zu sehen, aber das andere nicht zu vergessen oder andersrum auf der geistig-seelischen Ebene zu arbeiten, über Empathie und andere Dinge in der Behandlung und dabei auch körperliche Konsequenzen mit zu bedingen. Das heißt, auch das berühmte Placebo-Phänomen ist ein direkter Ausdruck dieser Verbindung. Und ja, es stimmt, dass in einer zunehmend weiterhin spezialisierter werdenden Medizin es immer weniger gelingt, das Ganze möglicherweise zu sehen. Und deswegen braucht es ein sowohl als auch. Es braucht eben neben der Spezialisierung auch denjenigen, der draufschaut, das Ganze sieht. Und das nennen wir dann eben integrativ.
Sie sagten eben, das ist alles nicht neu erfunden, was ich hier sage. Ich bemühe mich allerdings, es wieder hervorzuholen und in den Mittelpunkt zu stellen. Sie schreiben in Ihrem Buch Der Selbstheilungscode auch von der Wichtigkeit des Arzt-Patienten-Verhältnisses bzw. des Arzt-Patienten-Gespräches. Nur in 5 Minuten, die der Arzt abrechnen kann, kann sowas ja eigentlich auch nicht entstehen.
Ja, ich sag mal, das stimmt, aber die reine Quantität entscheidet tatsächlich nicht über die Qualität der Arzt-Patienten-Beziehung. Das hat auch was damit zu tun, ob Ärzte zum Beispiel es aushalten können, dass sie für manch eine Erkrankung keine Heilung in der Tasche haben. Dass für die meisten Erkrankungen, gerade die chronischen, die Medizin mitnichten kurativ, wie sie behauptet, tätig ist, sondern palliativ, sie lindert Leid. Das ist auch enorm wichtig, aber manch ein Mediziner ist sicherlich auch in der kurzen Arzt-Patienten-Kontaktzeit ganz froh, nicht im Grunde genommen dahin zu gehen, wo es wehtut, nämlich wo der Patient merkt, dass da nichts mehr kommt.
Naja, viel Zeit geht ja bei der sogenannten sprechenden Medizin auch verloren, weil der Arzt spricht und nicht der Patient und weil der Arzt nicht zuhört oder nicht genau hinhört und seine Kommunikation nicht so geschult ist, wie sie vielleicht sein sollte.
Ja, das stimmt. Und daran müssen wir alle gemeinsam, die im Gesundheitswesen tätig sind, arbeiten. Auch wir versuchen das in Wittenherdecke und andernorts. und den Patienten auch mit an den Tisch holen und beide Seiten ihre Pflichten und ihre, ich sag mal, Dinge, die sie auch können und einbringen können, auch wahrnehmen. Da gilt es auch auf Patientenseite, die Dinge anzuerkennen, die er oder sie selber beizutragen hat und auf Arztseite eben auch zuzulassen, dass er oder sie nicht für alles, was der Patient erlebt, auch gesundheitlich die Verantwortung übernehmen kann und sollte.
Tja, das ist medizinisches Handwerk auch oder vielleicht sogar medizinische Kunst, die hier und da noch stattfindet. Sie hatten eben was von Placebos erzählt, Herr Esch. Ich habe in Ihrem Buch auch etwas von Scheinplacebos gelesen. Ja. Das sind Medikamente, die ein bisschen Wirkstoffe haben, aber nicht so viel, dass sie tatsächlich was bewirken können. Und selbst die können was beim Patienten erreichen an Heilung.
Ja, und mit Verlaub, viele meiner Kollegen wissen das, das ist so ein bisschen ein unausgesprochenes Geheimnis in der Medizin, dass manche Medikamente, die verschrieben werden in dem Bewusstsein, dass für das eigentliche Problem des Patienten dieses Medikament vielleicht gar nicht so das unbedingt Notwendige ist, aber der Patient nimmt etwas ein und auch die Selbstheilung darf dann quasi über diesen Weg sich bahnen. Und noch viel spannender ist es, mein ehemaliger Kollege in Harvard, Ted Kapchuk, von mir unglaublich bewunderter, führender Placebo-Forscher weltweit, hat begonnen, irgendwann mal das Ganze noch auf die Spitze zu treiben und hat Placebos gegeben, wo Placebo drauf stand. Und hat Patienten gesagt, dieses Medikament enthält keinen Wirkstoff, aber wir wissen aus der Placebo-Forschung, dass es hilft, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und er hat diese Versuche gemacht, inzwischen für Migräne, für Darmerkrankungen, für mehrere Erkrankungen. Und er hat dann erstaunlicherweise gefunden, und das ist wirklich faszinierend, dass wenn man ehrlich mit den Menschen ist und ihnen reinen Wein einschenkt, aber gleichzeitig betont, da ist dieses Potenzial in dir und wir wollen gemeinsam das wecken, dass das passiert und wir eben nicht mehr wie früher von Täuschung oder Scheintherapie reden müssen, sondern das ist auch Therapie.
Also unter dieser Voraussetzung gilt ja dann sogar das geflügelte Wort von Dr. Köhnlechner. Wer heilt, hat recht.
Ja, das gilt, wenn es eingebettet ist in ein, ich sag mal, vertrauensvolles, auch fachlich souveränes Handeln. Wenn wer heilt, hat recht, nur bedeutet, dass jeder, der da kommt, etwas tun kann und dann entsteht meinetwegen Heilung und der, der es getan hat, hat dann recht, dann kommen wir in eine ganz schwierige Diskussion, weil wir natürlich, weil der Placebo-Effekt existiert, ich für alles Mögliche heute behaupten kann, ich habe eine Therapie XY gefunden und wenn du das machst, dann wirst du gesund, dann kommt ein Hilfesuchender, möglicherweise Verzweifelter, tut das und es geht ihm besser und der sogenannte Therapeut geht nach Hause und ist der König und möglicherweise hat es aber der Patient selbst gemacht. Er brauchte nur den Anker dieser Therapie und nicht der Therapeut sollte hinterher gelobt werden, sondern die Selbstheilung.
Ja, damit kommen wir zur nächsten Musik. Die stammt von Adele. Der Superstar aus England und ihr Titel Million Years Ago. Was wollen Sie damit sagen?
Es geht bei diesem Titel darum, dass jemand sozusagen die Stätte seiner Jugend besucht und im Grunde genommen erwartet, wieder das Gleiche zu finden, was man verlassen hat. Und dieses Bild von zu Hause ausziehen, in die Welt hineingehen, aber im Grunde genommen ein bisschen immer doch der geblieben zu sein, der man war. Und das heißt, aus dem erst entfliehen müssen, um möglicherweise in diesen Schoß, auch diesen heimatlichen Schoß, wieder zurückzukehren, dass das schon ein Bild ist, was viele Menschen berührt, auch mich berührt und wir wissenschaftlich durchaus inzwischen daran vieles als wahr finden können. Gleichzeitig aber ist die Erwartung, dass es genauso sein wird, wie es damals war, als ich gegangen bin, eben Million Years Ago, dass es sich auch genauso anfühlen wird, eine, die wahrscheinlich enttäuscht wird, weil die Menschen sich alle geändert haben. Alles hat sich immer geändert und das erfährt Adele in diesem Song und ich finde, sie besingt das so wunderbar.
When I walk around all of the streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye, it's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day.
Million Years Ago von Adele. Ja, Herr Professor Esch, vor 1 Million Jahren, besser gesagt vor 40.000 Jahren, hatten die Menschen keine andere Wahl, als sich auf ihren Selbstheilungscode oder die Selbstregulation in ihrem Körper zu verlassen. Allerdings sind die nicht besonders alt geworden.
Ja, wobei es gab immer schon Kulturen, es gab immer schon Zeiten und es gab sicherlich auch immer Individuen, die auch schon sehr alt geworden waren. Also insofern das nur an der Stelle kurz angemerkt. Aber natürlich, früher waren die Gefahren sehr viel unmittelbarer und sehr viel lebensbedrohlicher und rein statistisch gesehen wird es sehr viel häufiger Menschen erwischt haben, auch durch Krankheiten, die wir heute behandeln können. Aber wir wissen aus zum Beispiel der anthropologischen Forschung, auch sozusagen aus der, wenn man so will, Archäologie, dass auch unsere Ur-Ur-Ur-Vorfahren vor 40.000 Jahren Rituale gepflegt haben, die wir heute im Grunde genommen wieder in die Medizin versuchen zu reintegrieren. Zum Beispiel Gemeinschaftsrituale am Feuer, am Abend gemeinschaftlich gesungen, vielleicht im übertragenen Sinne gebetet oder innere Einkehr gehalten. Dinge, die damals schon eben, weil man vielleicht nichts anderes hatte, gesund waren und hilfreich waren und wir im Grunde genommen ein bisschen, sage ich mal, auch lernen wieder heute von Dingen, die es immer schon gab, die wir jetzt wieder versuchen zu aktivieren.
Ja, die Gemeinschaft, klar, trägt auch zur Heilung bei, weil es die Vereinsamung verhindert. Welche Rolle spielt denn bei der Selbstheilung, Herr Professor Esch, die Intelligenz oder der kulturelle Hintergrund, der gesellschaftliche Status, das Alter, die Lebensumstände insgesamt?
Also die Kultur. Die Kultur hat einen enormen Einfluss. Wir haben ganz aktuell dazu Forschung gemacht. Ich habe in den beiden Büchern zur Neurobiologie des Glücks und auch gerade jetzt im Selbstheilungscode dazu einiges geschrieben. Also wir glauben, dass das sich einpassen in die Welt, in der ich lebe, also in meine Kultur, ein ganz zentraler Aspekt, auch ein biologischer Aspekt ist, der zu Glück und Zufriedenheit führt, wenn das gelingt.
Was heißt sich einpassen? Das ist ja schon nah am Anpassen.
Ja,
was ist gemeint?
Ja, gemeint ist, dass, nehmen wir mal einen jungen Menschen, der zu Hause ist und sich aufmacht, Hänschen, der in die Welt gehen muss, um Hans zu werden, der rebelliert zu Hause, weil natürlich für seine Welt, für sein Alter, für seinen Aufbruch, für sein sich wachsen und die Welt untertan machen, das Bestreben nach Autonomie, die häusliche Enge irgendwann zu eng ist, das gehört gesprengt. Dann geht Hänschen in die Welt, macht Erfahrungen, von denen wir heute aus der Neurobiologie und der Motivations- und Lebenszufriedenheitsforschung sagen können, Momente, in denen Neurotransmitter ausgeschüttet werden, die das Hirn plastisch machen, formbar machen. Das heißt, ja, biologisch gesehen passen wir uns durch diese wiederkehrenden Herausforderungen, die ich meistere und die mir Glücksmomente schenken, passe ich mich immer besser in die Welt ein, in die ich hineinwachsen möchte und hineinwachse. Und das leistet sich eben der Mensch, so gehört zu den ganz wenigen Spezies sozusagen, wo man eine sehr lange Entwicklungsphase der Jugend zulässt, weil das sich einpassen in die Welt dann immer effizienter auch zu funktionieren, wenn man so will, biologisch in der Welt, in der ich bin. Das ist etwas, was so wertvoll ist, dass 15, 20, 25 Jahre zugelassen werden in der Biologie im Schutz der Kultur. Und dazu gehört aber auch, wenn das gelingt, dass ich viel Lebenszeit und Energie, auch gemeinschaftliche Zeit investiert habe in dieses sich einpassen. Jetzt habe ich was zu verlieren, ich muss das verteidigen, dann ist das Leben stressig in der mittleren Phase des Lebens, da wo Sie auf mein Alter vorhin angesprochen haben, gesagt haben, naja, das ist ja auch ein schwieriges Alter, wir kennen das aus der Lebenszufriedenheitsforschung, wir nennen das Tal der Tränen, wo die Lebenszufriedenheit mitunter einen Knick nach unten macht. Aber hinten dann, wenn das gelingt und ich das überstehe, werden wir rein statistisch gesehen, viele von uns im Alter 60, 65 plus belohnt, dass sozusagen dieses sich einpassen plötzlich sich anfühlt wie am richtigen Ort sein.
Naja, aber wo Sie gerade das Alter ansprechen, da sind ja viele Menschen in einem Stadium, wo sie sich nochmal ganz anders anpassen müssen an eine andere Wohnung, in andere Lebensumstände wegen ihres Alters oder der damit dadurch bedingten Krankheiten. Und da hieß es ja immer, ein alter Baum verpflanzt sich nicht. Stimmt das oder kann auch ein alter Mensch selbst etwas dazu beitragen, sich selbst zu verpflanzen und dieser Verpflanzung etwas Positives abzugewinnen?
Ja, das kann er oder sie. Und dann spannend ist dabei, dass das Bild, was wir von alten Menschen zum Beispiel in der Öffentlichkeit haben, dass sie, ich sag mal, geizig sind, dass sie im Rollstuhl sitzen, Schwiegertöchter nerven, dass sie uns Geld kosten, der Generationenvertrag nicht funktionieren, dass sie Schmerzen haben. haben und so weiter. All das entspricht überhaupt nicht dem Bild, was wir in der Lebenszufriedenheitsforschung finden. Natürlich gibt es das, keine Frage. Und natürlich, und das ist auch kein Geheimnis, sonst wäre es zynisch, ist gerade in der letzten Phase des Lebens das Leben natürlich für die meisten von uns kein angenehmes Leben. Aber das ist statistisch gesehen wirklich für viele Menschen erst deutlich in höheren Altersstufen der Fall, als wir allgemein annehmen, bis zum Alter von 75 und für viele darüber hinaus. Das heißt, ganz anders als in der allgemeinen Wahrnehmung ist es so, dass die älteren Menschen tatsächlich ein bisschen die Ernte einfahren für das, was das Leben davor auch an Unangenehmen für sie bereitgehalten hat. Und damit das passieren kann, ist eine ganz wichtige biologische Voraussetzung notwendig und auch gegeben, nämlich, dass die Abhängigkeit von Körperlichkeit, von Schmerz, von Krankheit mit zunehmendem Alter offensichtlich abzunehmen scheint.
Ja, es gibt ja möglicherweise noch eine Bedingung, denn warum gehen sonst die einen Menschen mit Schicksalsschlägen, mit persönlichen Krisen, mit Krankheit, Unfällen und so weiter anders um, sprich ja, im Sinne der Selbstheilung um, und andere schaffen das nicht, die brechen zusammen, werden noch kränker.
Das ist eben zum Beispiel Optimismus, eine optimistische Grundhaltung. Das ist auch angeboren, das berühmte Glückskind in der Familie, ja, dem alles zufällt, wo man im Nachhinein sagen muss, naja, es ist vielleicht gar nicht das Zufallen, es ist auch das Annehmen dessen, was passiert. Das ist schon auch
Glück
angeboren.
Lässt sich ja leicht annehmen.
Ja, genau, aber wir wissen aus der Biografieforschung eben, dass wir hatten vorhin gesagt, der Glaube, die Fähigkeit zu glauben wichtig ist, die Fähigkeit zu geben wichtig ist. Es gehört aber eben auch dazu, die Fähigkeit loszulassen und die Fähigkeit, eine Arbeit, die ich habe, eine Aufgabe mit ganzer Kraft, mit Hingabe zu machen und am Ende die Fähigkeit, geliebt zu werden oder sich als liebenswert zu erachten und andere zu lieben. Das sind so Eigenschaften, die wir in der Forschung eben finden, die Menschen ausmachen, die eben diese, wenn man so will, glücklichen Menschen sind. Rein statistisch gesehen und ganz plakativ will sagen, wer das hat oder aber lernt oder ein bisschen mit auch trotzdem trainieren kann, die prägen dann eben auch, ob es sich im Leben für mich häufiger, ich sage mal, in die eine oder in die andere Richtung entwickelt.
Ja, da bin ich etwas skeptisch. Das geht ja schon dann wieder so in die Richtung, naja, die einen sind eben Opfer und ziehen das Unheil an und die anderen sind eben die Glückskinder und ziehen dann wiederum das Glück an.
Ja, nee, das meine ich tatsächlich nicht. Das wäre auch allzu einfach und das wäre dann wieder genau das rosarote Brille aufsetzen oder absetzen oder eben die Gene haben oder nicht haben. Nein, es geht einfach nur um das Anerkennen, dass ich in Situationen, die mir passieren und gerade auch in Situationen, die nicht schön sind, trotz allem möglicherweise eine Wahl habe, nicht in Bezug auf die Situation, nicht in Bezug auf den Schmerz, nicht in Bezug auf das, was passiert, aber zum Beispiel in Bezug auf das Leid, was mehr ist als der Schmerz. Dazu gehört das, was ich bereit bin, auch aus einer Situation zu lernen. Oder Nelson Mandela das beschrieb, als er von der Gefängnisinsel Robben Island abgeholt wurde, warum er nicht voller Hass sei für die Leute, die ihn eingesperrt hätten und im Gefängnis waren. Und er gesagt hat, wenn ich jetzt den Hass nur pflegen würde, dann würde ich mein ganzes Leben lang im Gefängnis bleiben.
Gut, also wenn es gut läuft, dann kann ich nicht nur entscheiden, von wem ich mich beleidigen lasse, sondern ein bisschen auch entscheiden, warum und wie viel ich wegen was leide.
Ja, genau, wenn es gut läuft, wie Sie so sagen. Also, weil das jetzt ein kritischer Punkt ist, für mich ist wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass das nicht gemeint ist im Sinne von, wenn du das nicht kannst, bist du schuld. Oder im Sinne von, du hast nicht genug daran gearbeitet. Ich kann das nicht auf jeden übertragen. Ich kann es nicht auf jede Situation übertragen. Nehmen wir jemanden, der eine Depression hat, dann funktioniert das nicht. Nur als Wissenschaftler sehen wir, dass es Menschen gibt, die ganz offensichtlich aus einer gleichen Situation eine andere Konsequenz herausziehen. Das ist zum Teil angeboren, das ist aber auch zum Teil erlernt. Und nur das ist es, die Frage, können wir daraus gemeinschaftlich lernen und können wir gemeinschaftlich versuchen, ein bisschen, ich sag mal, den Kompass in die andere Richtung zu drehen. Gelingt uns das? Und wenn es uns immer wieder auch nur ein kleines bisschen gelingt, dann werden wir auf diesem Weg ein kleines bisschen vorankommen und das hat sich dann trotzdem allemal gelohnt.
Der Gesundheitswissenschaftler Professor Tobias Esch praktiziert im Bereich der allgemeinen und integrativen Medizin und lehrt an der Uni Witten-Herdecke. Heute spricht er bei Doppelkopf in HR2 Kultur über den Selbstheilungscode. Jetzt haben wir über einiges gesprochen, was der Mensch möglicherweise auch selbst in der Hand hat in Bezug auf seine Selbstheilung. Nur eine der schlimmsten Blüten des modernen Lifestyles geht über die Selbstheilung hinaus. Das ist die Selbstoptimierung, von der man immer wieder hört, als wären wir alle chronisch unterbelichtet, unbeweglich, körperlich undefiniert, irgendwie defizitär. Das kann ja auch in Stress ausarten.
Absolut. Und der entscheidende Punkt ist hier, sich ein Stück weit auch genau davon zu emanzipieren. Das ist etwas, was wir zum Beispiel aus der Burnout-Forschung kennen, dass das ganz wesentlich zu sein scheint, um zum Beispiel auch schwierige Phasen im Leben, stressige Phasen zu überstehen. Das Gefühl, bin das ich? Finde ich mich im Außen wieder mit dem, was ich im Inneren bin? Und wenn ich Selbstoptimierung betreibe, dann habe ich die Zündschnur in der Hand, genau das Gegenteil zu machen, weil ich etwas sein möchte oder versuche zu sein, was ich nicht bin.
Dann doch lieber Selbstheilung. Was ist schließlich das Ziel des Selbstheilungscodes, Herr Professor Esch?
Das Ziel ist sicherlich vordergründig erstmal Gesundheit, aber wie wir vielleicht im Gespräch gemeinsam auch gemerkt haben, das ist nur der Vordergrund. Im Grunde genommen geht es, Zutrauen zu sich wiederzufinden, sowohl zu den eigenen Selbstheilungskräften als auch das Annehmen dessen, was ist, auch die Emanzipation von körperlichen zum Beispiel Leiden, die natürlich medizinisch sofern möglich behandelt gehören, aber diesen Leitaspekt ein Stück weit auch anzunehmen, zu bearbeiten und zu schauen, was muss jetzt ganz nüchtern geschehen, was kann der Arzt, was kann die Pille, was kann die Apparatemedizin tun und was ist der Teil, der meine Arbeit an dem Ganzen ist und vielleicht auch Freude darin empfinden und lernen, dass ich so, wie ich bin, mehr gesund als krank bin, dass ich so, wie ich bin, erstmal richtig bin und dass die Natur erstmal darauf aus ist, mich in Richtung Gesundheit zu schicken und nicht in Richtung Krankheit und dass der Großteil des Lebens für viele von uns viele solche Situationen bereithält, indem wir kleine Momente eben dieser Selbstheilung erleben können und die sollten wir versuchen wahrzunehmen, anwesend zu sein und vielleicht als kleine Glücksmomente auch in uns zu haben, wie so kleine Placebo-Pillen, die wir dann gewissermaßen immer wieder auch auspacken können, wenn wir sie gerade auch nötig haben.
Der Neurobiologe Professor Tobias Esch war mein Doppelkopfpartner in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Das Buch Der Selbstheilungscode ist im Belz Verlag erschienen mit dem Untertitel Die Neurobiologie von Gesundheit und Zufriedenheit. Und bevor Sie gleich zum nächsten Termin davonlaufen bzw. radeln, Herr Esch, bitte nicht hetzen, erfüllen wir noch Ihnen einen Musikwunsch und der heißt Runaway von Bob Marley. Was steckt dahinter?
Ja, Bob Marley besingt da drin so wunderbar oder für mich berührend eben, dass wir unser ganzes Leben möglicherweise von uns selbst oder vor uns selbst weglaufen, zum Beispiel, weil wir uns selbst optimieren oder einem Bild hinterherlaufen, der ewigen Jugend, der ewigen Gesundheit und dass wir aber vor uns selbst eben nicht weglaufen können. You can't run away from yourself. Kurt Tucholsky sagte schon, wenn du in Urlaub fährst, hast du in deinem Koffer immer genau die Sorgen eingepackt, vor denen du glaubtest, jetzt entfliehen zu wollen. Und am Ende ist es eben die Kunst, die Sorgen, wie sie sind, so anzunehmen und nicht wegzulaufen.
Vielen Dank, Tobias Esch.
Danke auch.
Sweet.